Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Es ist der 21. Vers. Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt. Es ist schon verwunderlich, dass man dem Apostel Paulus, dessen Leben und Dienst in der Nachfolge Jesu so verbindlich gewesen ist, in seinen Entscheidungen und Handlungen unlautere Motive unterstellte. Dass ihm hasserfüllter Widerstand von Seiten derer entgegenschlug, die das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus grundsätzlich ablehnen, darüber wundern wir uns nicht. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Das ist es, was der Herr Jesus Christus seinen Jüngern prophezeit hatte. Dass aber unter denen, die durch seine Verkündigung, durch die Verkündigung des Apostels Paulus zum Glauben gekommen waren, solche waren, die ihm den Rücken zukehrten, das ist tief traurig. Paulus trifft seine Entscheidungen leichtfertig. Er meint nicht, was er sagt. Wenn er Ja sagt, dann ist das gleichzeitig ein Nein. Und Paulus wehrt sich gegen diesen Vorwurf mit den Worten: Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder ist mein Vorhaben fleischlich, sodass das Ja-Ja bei mir auch ein Nein-Nein ist? Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Er weist diesen Vorwurf der unlauteren Motive nicht deshalb zurück, weil es ihm um seine eigene Person zu tun war, sondern weil sein Leben unauflöslich mit dem Evangelium verbunden war. Und dieses Evangelium ist nicht Ja und Nein zugleich, sondern Ja und Amen in Christus. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Darum geht es ihm also, das ist für Paulus die Hauptsache, das Evangelium, in dem Gott ein unveränderliches Ja gesagt hat zu den Sündern und zu seinen geliebten Kindern. Darin wollten er und seine Mitarbeiter, Silvanus und Timotheus, werden hier erwähnt, fest gegründet sein und immer fester gemacht werden. Und das war, wie Paulus hier schreibt, allein das Werk Gottes. Der uns aber festmacht samt euch in Christus, so schreibt er, und uns gesalbt hat, ist Gott. Und in diesem Zusammenhang erwähnt der Apostel Paulus den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die große, wunderbare Verheißung, die Gott seinem Volk, seiner Gemeinde durch den Glauben an Christus geschenkt hat. In dieser Verheißung sind alle anderen Verheißungen für dieses und auch für das zukünftige Leben enthalten. Auf ihn, auf den Heiligen Geist, beziehen sich die drei Bilder, die Paulus hier gebraucht, um das Wirken des Heiligen Geistes zu veranschaulichen. Er spricht erstens von der Salbung, zweitens von der Versiegelung durch den Geist Gottes und drittens von dem Unterpfand des Heiligen Geistes. Und am heutigen Pfingstsonntag beschränken wir uns auf den ersten Punkt. Paulus spricht von der Salbung. Und so Gott will, werden wir dann am kommenden Sonntag mit Punkt 2 und 3 fortfahren. Im Alten Testament lesen wir, dass Propheten, Priester und Könige zu ihren speziellen Diensten mit Öl gesalbt wurden. Öl ist in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Und diese Salbung besitzt die Gemeinde Jesu insgesamt. Alle Glieder der Gemeinde Jesu besitzen diese Salbung durch den Heiligen Geist. In der Gemeinde Jesu ist in Christus Jesus der prophetische, priesterliche und königliche Geist wirksam. Und so spricht Petrus von der Gemeinde Jesu als von der königlichen Priesterschaft, von dem heiligen Volk Gottes, das die Ruhmestaten Gottes verkündigt, der es versetzt hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Nun verbinden wir einmal mit dem, was Paulus hier schreibt, die Aussage, die Johannes macht in seinem ersten Brief, wo er ebenfalls von der Salbung spricht. Er schreibt in Kapitel 2, Vers 20, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Das heißt von Christus. In Christus Jesus habt ihr die Salbung des Heiligen Geistes. Und ihr habt alle das Wissen. Wir fragen uns, von welchem Wissen Johannes hier spricht. Er meint damit die Wahrheit, die Gott in Christus Jesus seinem geliebten Sohn geoffenbart hat. Er meint damit das Heil, das wir in Christus haben. Er schreibt, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Das bedeutet nicht, dass keine Unterweisung stattfinden sollte, denn der erste Johannesbrief, auch der zweite Brief und all das, was wir in der Bibel finden, ist ja Unterweisung und geschieht eben auch durch Menschen, durch Diener Gottes. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt. Also das ist das Entscheidende. Ja, auch da, wo man von Menschen unterwiesen wird, kommt es darauf an, dass der Geist Gottes selbst unterweist, selbst lehrt. Wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Die Salbung ist es also, der Heilige Geist, der ihnen bei ihrer Wiedergeburt geschenkt worden war, der sie dazu befähigte, die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden und vor der Verführung bewahrt zu bleiben. Er schenkt ihnen dieses Urteilsvermögen und die Standhaftigkeit, in der Wahrheit zu bleiben, wie sie uns in Christus geoffenbart worden ist. Der Geist, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, ist ein antichristlicher Geist der Verführung, ein Geist der Lüge. So schreibt Johannes hier, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und wenn Paulus nun hier von der Salbung spricht, dann denkt er zunächst einmal an den gemeinsamen Dienst am Evangelium, in dem Wissen um die absolut zuverlässige, vertrauenswürdige Wahrheit im Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Gott hat uns in Christus Jesus ein eindeutiges, beständiges, unerschütterliches Ja gegeben. Die Salbung des Heiligen Geistes lehrt uns, dass wir in Christus eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott haben, die uns im Glauben zugerechnet worden ist. Und diese Zusage ist absolut gewiss, weil Gott das meint, was er sagt, und sein Ja nicht gleichzeitig ein Nein ist. Auch war darin in diesem Ja Gottes, die Zusage Gottes enthalten, dass sie auf diesem Gnadenboden durch Gottes Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes ein Leben führen konnten zur Verherrlichung Gottes. Das, was wir also als Heiligung bezeichnen. Und nur von daher ist der Dienst am Evangelium möglich. Durch das Wort der Wahrheit hatte Gott sie ja bereits grundsätzlich durch das Evangelium in Christus festgemacht, gegründet. Und dasselbe war ja auch mit den Korinthern geschehen. Als Paulus ihnen das Evangelium verkündigt hatte und sie zum Glauben an Christus gekommen waren. Er schreibt hier ausdrücklich, samt euch. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt. Das ist dem Apostel Paulus ganz wichtig gewesen. Wir wissen um die Spannungen, die zwischen ihm und den Korinthern bestanden, und da ist es ihm sehr, sehr wichtig, deutlich zu machen, dass sie miteinander verbunden waren, trotz dieser Spannung, trotz dieser notvollen Entwicklungen in der Gemeinde zu Korinth. Er brach also nicht alle Brücken zu ihnen ab, sondern betont, wir sind im Grunde genommen eins und stehen auf demselben Boden der Gnade. Und Gott ist es, der uns festmacht, und nicht nur uns, den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter, sondern die ganze Gemeinde, auch die Gläubigen in Korinth. Das macht er dann in Kapitel 2, in den ersten Versen 1 bis 4, noch einmal sehr, sehr deutlich, wie innigst er verbunden ist mit den Gläubigen in Korinth. Er hatte sie ganz besonders lieb, trotz der Spannungen. Das war es also, was sie gemeinsam hatten. Das war die gemeinsame Grundlage ihrer inneren Verbundenheit, das Evangelium Gottes in Christus, dieses Ja Gottes, das Gott gesprochen hatte, zu den Sündern und zu seinen geliebten Kindern. Sie waren alle aus dem Boden eigener Religiosität, eines schandbaren Lebens und eigener selbstgerechter Frömmigkeit entwurzelt worden und eingepflanzt worden in den Boden der Gnade Gottes in Christus. Weder Paulus und seine Mitarbeiter noch die Korinther selbst waren Urheber und Vollführer dieses Werkes, sondern allein Gott. Er hatte dieses Werk an ihnen verrichtet, und zwar durch sein Wort. Es ist wichtig, darauf kommen wir am kommenden Sonntag noch einmal zu sprechen. Es geschieht alles durch den Geist Gottes, es geschieht alles durch das Wort Gottes. Geist und Wort darf man nicht voneinander trennen, und zwar das geschriebene Wort Gottes. Und Gott wollte weiterhin dieses Werk an ihnen tun. Sie sollten immer klarer begreifen, was ihnen in Christus geschenkt worden war. Und sie sollten darin immer fester werden. Es handelt sich also hier um einen Wachstumsprozess. Das, was also bei ihrer Bekehrung zunächst einmal grundsätzlich geschehen war, das sollte immer wieder fortlaufend geschehen. Und darum heißt es hier, der uns aber festmacht. Paulus sagt, an dieser Stelle nicht festgemacht hat. Das würde sich auf ihre Bekehrung, auf ihre Wiedergeburt beziehen, sondern er spricht von einem fortlaufenden Handeln Gottes, von einem fortlaufenden Wirken Gottes in ihren Herzen, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat. Gott tat also ständig, Augenblick für Augenblick, dieses Werk an ihnen, und er tut dasselbe auch an uns. Er tut es auch in dieser Stunde, durch sein Wort, durch seinen Geist, dass wir tiefer gegründet werden, fester gegründet werden im Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Und das ist ein köstliches Werk Gottes, so lesen wir, wie Luther es übersetzt hat, im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 9. Es ist gut, so heißt es wörtlich, Luther hat übersetzt mit, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Objektiv ist es die Gnade, subjektiv ist es der Glaube, denn Gott wirkt in uns durch sein Wort, durch den Geist Gottes, der diese Gnade erfasst, ergreift. Dadurch und durch nichts anderes wird unser Herz fest. Es geschieht nicht durch unser Tun, dass unser Herz fest wird, sondern es geschieht durch das, was Gott tut, was er wirkt in uns. Und nur im Boden der Gnade in Christus kommt es zu einem ständigen, gesunden Wachstum, wie Petrus schreibt, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. 2. Petrus 3,18. Und so schreibt Elias Schrenk, der Bahnbrecher der Evangelisation in Deutschland, schon lange her, liegt schon weit zurück. Es waren noch andere Zeiten, da wirkte der Geist Gottes mächtig an den Herzen der Menschen. In unserer Zeit ist das alles sehr, sehr sparsam und sehr eingeschränkt, weil der Abfall von Gott in unserem Volk sehr, sehr fortgeschritten ist. Und dieser Elias Schrenk schrieb Folgendes: Stehen wir nicht durch die Gnade in der Glaubensgemeinschaft mit Christus, so mögen wir uns abmühen vom Morgen bis zum Abend und kommen doch zu keinem Wachstum. Das müssen wir den Leuten beständig klar machen. Das ist wichtig. Das müssen wir immer wieder hören. Das muss uns der Geist Gottes beständig klar machen. Und das dürfen wir uns auch untereinander immer wieder aufs Neue ans Herz legen. Stehen wir nicht durch die Gnade in der Glaubensgemeinschaft mit Christus, so mögen wir uns abmühen vom Morgen bis zum Abend und kommen doch zu keinem Wachstum. Das Wachstum geschieht also in dem, was Christus in seiner Gnade für uns Sünder ist. Es ist kein Wachstum in uns selbst, sondern in Christus. Auch nicht in Christus hinein, in den wir ja bereits eingepflanzt worden sind, sondern in Christus. Wir werden nicht fester in uns selbst, sondern in Christus. Wir werden mit der Zeit nicht selbstständiger, sondern immer unselbstständiger, immer abhängiger von Christus und seiner Gnade und freuen uns an den Schönheiten, die uns Gott in seiner ganz großen Liebe zu uns in Christus Jesus geschenkt hat. Damit das geschieht, dieses fester gegründet Sein und Werden im Evangelium, stellt Gott uns zunehmend in sein Licht hinein, so dass du mehr und mehr aus einem Selbstgerechten zu einem Sünder wirst, aus einem Geduldigen zu einem Ungeduldigen, aus einem Demütigen zu einem Stolzen, aus einem Mitleidigen zu einem Schadenfrohen und Unbarmherzigen, aus einem Fleißigen zu einem Faulen, aus einem, der sich über das Glück der anderen freut, zu einem Neidischen und Eifersüchtigen, aus einem Freigebigen zu einem Geizigen, zu einem Habsüchtigen, aus einem Versöhnlichen zu einem Unversöhnlichen, aus einem Freundlichen zu einem Unfreundlichen, aus einem Dankbaren zu einem Undankbaren, Murrenden, aus einem Wahrhaftigen zu einem Lügner und Unwahrhaftigen zu einem Heuchler, aus einem Keuschen und Reinen zu einem Unkeuschen und Unreinen, aus einem, der sich für tüchtig hält, zu einem Versager, aus einem, der andere annimmt, zu einem, der andere ablehnt, aus einem Gläubigen zu einem Ungläubigen, aus einem, der nur für Gott da sein will, zu einem, der nur sich selbst sucht, aus einem, der Gott die Ehre geben will, einem, der Gott die Ehre raubt. Und vielleicht mag es jemanden geben, der nun ausrufen will: Halt, jetzt reicht es. Das ist unerträglich. Es ist auch unerträglich, ihr Lieben. Auch an einem Tag, an dem wir große Freude haben sollten über das Evangelium. Pfingsten ist ja ein Fest der Freude, aber vergessen wir nicht, dass es heißt, Apostelgeschichte Kapitel 2, da wurden ihre Herzen durchbohrt. Es gibt keine echte Freude in Christus Jesus, ohne dass wir zunächst einmal tief traurig werden über unsere sündige Natur. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Mag es uns schmecken oder nicht, Gott tut dieses Werk an uns, vermehrt. Wo bleiben die Veränderungen in unserem Leben nach dem Wohlgefallen Gottes? Wo bleiben diese denn da? Zunächst einmal bleibt nichts Gutes an uns übrig. Auf uns selbst gestellt, sagt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 7, Vers 18, in meinem Fleische, das heißt in meiner sündigen Natur, wohnt nichts Gutes. Nichts. Das ist ein radikales Urteil über uns selbst. Und wer das nicht recht erkannt hat, dass nichts Gutes in ihm wohnt, und wer nicht immer wieder das erkennt und tiefer und klarer erkennt, bei dem kommt es auch nicht zu einem echten Wachstum in der Gnade. Die eigene Frömmigkeit, das Gutdenken über sich selbst, ist das größte Hindernis zu einem wirklichen, gesunden Wachstum in Christus Jesus, im Glauben an ihn. Das ist ein sicheres Zeichen des Wachstums in der Gnade, so schreibt Lloyd-Jones, wenn ich in zunehmendem Maße meine Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit erkenne, wenn ich mehr und mehr um die finsteren Abgründe meines Herzens weiß. Ihr Lieben, das ist der Weg, auf dem wir fester gegründet werden im Evangelium. Und dabei geht es nicht nur um einzelne Sünden, sondern es geht um unsere Natur, in der wirklich nichts Gutes ist. Natürlich bezieht sich das nicht auf eine rein menschliche, moralische Ebene, sondern es geht um unsere Beziehung zu Gott. Haben wir Gott etwas zu bringen oder haben wir ihn gar nicht zu bringen? Das ist immer wieder die Frage. Aber das ist eben auch das Wunderbare und das, was uns freuen darf und immer wieder freut und was auch unsere Erfahrung ist, da wo Gott uns das zeigt, wie wir wirklich von Natur sind, da offenbart er uns eben auch durch seinen guten Heiligen Geist und sein Wort, wer er ist und was wir in ihm haben. Dann offenbart uns der Geist Gottes die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus. Der Geist Gottes bleibt also nicht dabei stehen, uns von unserer Sündhaftigkeit zu überführen, sondern er zeigt uns, was wir in Christus haben. Wir denken einmal an die Geschichte, die uns Lukas berichtet, als Petrus vergeblich hinausgefahren war mit den anderen, um Fische zu fangen. Sie hatten keinen Erfolg gehabt und dann tat der Herr ein Wunder. Und sie taten einen großen Zug. Die Reaktion des Petrus darauf war, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Gehe von mir hinaus. Herr, wir passen nicht zueinander. Du bist gut und ich bin schlecht. Ich bin ein sündiger Mensch. Wenn ich daran denke, dann bin ich so dankbar dafür, dass der Herr auf Petrus nicht in der Weise reagiert hat, dass er ihn verlassen hätte. Im Gegenteil, er sagt zu ihm, Petrus, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich will dich zum Menschenfischer machen. Das heißt doch, Petrus, du bist schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Petrus, durch die Salbung, die du zu Pfingsten empfangen wirst, wirst du es lernen, dich von mir her zu verstehen. Dann kannst du mir als Menschenfischer recht dienen. Das, genau das ist es, was der Geist Gottes tut. Er lenkt unsere Blicke auf Christus, damit wir es lernen, mehr und mehr uns von ihm her zu verstehen. Das heißt also nicht mehr auf uns zu schauen, auf etwas, was wir ja von Natur aus gar nicht haben, sondern auf ihn allein. dargestellt im Alten Testament im sogenannten Brandopfer. Es ist sein Leben, mit dem wir rechnen dürfen. Wir rechnen mit seinem Tod. Sein Tod ist unser Tod. Wir rechnen mit seinem Leben. Sein Leben ist unser Leben. Rechnen wir nicht nur mit dem stellvertretenden Opfertod Jesu. Da ist unsere sündige Natur ein für allemal abgetan, gerichtet. Rechnen wir auch mit seinem Leben, stellvertretend für uns und dann auch in uns durch den Heiligen Geist gewirkt zu einem Leben, das Gott verherrlicht. Wir sind passend gemacht für Gott in Christus Jesus. Das lehrt uns die Salbung des Heiligen Geistes. Und in diesem Evangelium gründet Gott uns immer fester. Das macht uns froh. Von Herzens froh. Darin dürfen wir zunehmen. Von daher und nur von daher geschehen wunderbare Veränderungen in unserem Leben und in unserem Verhalten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es hat immer wieder Gläubige gegeben, die an bestimmten Stellen keinen Sieg hatten über bestimmte Neigungen ihres Herzens, die immer und immer wieder Niederlagen erlebt haben an derselben Stelle, die sich viel Mühe gegeben haben, damit fertig zu werden, die auch anderen viel Not damit bereitet haben und vor allen Dingen Gott damit traurig gemacht haben, die sich auch dessen bewusst sind, die aber nicht zu dieser Kraft gelangt sind, die uns befähigt, solche Neigungen zu überwinden. Worin hat das seinen Grund? Nun, man sucht doch noch etwas in sich selbst. Statt alles von Christus her zu erwarten, in ihm alles zu haben, eine hundertprozentige Gerechtigkeit, zu wissen, dass wir ständig unter dem Segen Gottes stehen, dass Gott ständig mit uns ist, dass er in uns wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen. Das, was Gott dann tut an Veränderung, ist erstaunlich. Jeder, der das erlebt hat, kann das bezeugen auch, dass das erstaunliche Veränderungen mit sich bringt, das Festhalten an dem, was Gott uns bereits in Christus in vollkommener Weise geschenkt hat. Und das, was sich daraus ergibt an Frucht für Gott, an verändertem Verhalten, an verändertem Dienst für ihn, das ist nicht die Grundlage unseres Glaubens. Das ist die Folge dessen, dass wir tiefer gegründet werden in Christus und in ihm allein. Wenn uns die Salbung lehrt, so schmecken wir mehr und mehr, wie freundlich unser Herr ist. Wir erkennen immer klarer, was wir alles in Christus haben. Und das lässt uns nichts anderes rühmen als Gottes Gnade in Christus, die uns das Heil gebracht hat und macht uns tüchtig zum Dienst. Auf diesem Wege werden wir befestigt in ihm, in seinem Evangelium. Lass mich schließen mit einer Begebenheit, die Pfarrer Wilhelm Busch erzählt und die ich in einem Andachtsbuch fand. Da schreibt er, da stand ich nun auf dem Podium. Vor mir hatte ich eine große Schar junger Männer aller möglichen Richtungen und Schattierungen. Mir klopfte das Herz, denn sie diskutierten über das Christentum. Wir würden sagen, über den christlichen Glauben. Ja? Und es wurde immer schwieriger, die Leitung in der Hand zu behalten, weil sich die Gemüter zusehends erhitzten. Die meisten lehnten das Christentum ab, spottend, leidenschaftlich, überlegen. Schon seit einiger Zeit hatte sich einer zu Wort gemeldet, den ich als Jünger Jesu kannte. Er war ein treuer Christ, aber nicht gerade sehr begabt und sicher kein guter Redner. Sollte der uns blamieren? So übersah ich gebe es zu, absichtlich seine Wortmeldung, bis es nicht länger ging. Nun stand er auf dem Podium und dann sagte er nur ein paar Worte mit dem Inhalt: Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Nur ein paar Worte, aber nach denen war es totenstill. Keiner wollte mehr etwas sagen. Die Diskussion war zu Ende. Ihr Lieben, wollen wir es ihm nachmachen? nicht nur zu Pfingsten, sondern alle Zeit die Gnade Gottes in Christus Jesus rühmen, nichts anderes, die Gnade, die uns das Heil zur Verherrlichung Gottes gebracht hat. Die Salbung des Heiligen Geistes lehrt uns im Wort Gottes die Wahrheit des Evangeliums, indem wir zunehmend gefestigt werden und befähigt werden zum Dienst. Amen. Wir stehen bitte auf. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in Christus die Salbung des Heiligen Geistes geschenkt hast. Und dass er es ist, der uns deine Herrlichkeit offenbart, der uns zeigt, wer wir sind von Natur, welch eine unselige Natur wir haben in uns, der uns aber auch zeigt, was wir haben in dir, Herr Jesus, wie herrlich du bist. Und dafür danken wir dir auch an diesem Pfingsttag und bitten dich darum, lass es nicht nur am Pfingsttag so sein, dass wir dich rühmen wegen deiner Gnade, sondern jeden Morgen, jeden Tag hindurch, an jedem Abend, alle Zeit unseres Lebens, bis wir einmal bei dir sein werden in der ewigen Herrlichkeit. Amen.